Ich habe vollstes Verständnis, ihr habt euch ja bei OMR am Messegelände noch impfen lassen, habe ich gehört.
Das ist richtig, richtig.
Schön wär's. Ja. Nein, wir haben's.
Die machen doch das Impfzentrum, das ist doch kein Problem.
Stimmt.
Hast du keine abbekommen? Wir haben alle haben wir eine Dosis bekommen.
Westermeier, du Ficker, jetzt gib mal hier eine Impfung, mach mal hier mal BioNTech. Zieh mal die Spritze auf, wir sind doch Kollegen, ey. Wäre doch schade, wenn ich nicht zur Arbeit kommen kann, weil es mir nicht gut geht, weil ich vielleicht... Ich glaube, ich habe Corona. Ich kann nicht kommen. Tut mir leid. Ey. Schade. Wenn du eine Impfung hättest, wäre ich jetzt hier. So kann ich nicht kommen. Schade. So, ich bin dir Tausende verloren.
Bevor der Erste schon sein Handy zückt, um irgendwas twittern zu wollen, ja. Wir haben natürlich uns nicht impfen lassen, sondern einen Test gemacht.
Testen. Ihr Boris Palmer.
So, ja. Das haben wir gemacht.
Ja. Ja, wir haben uns natürlich testen lassen. Anders als so mancher deutsche Fernsehsender ist es bei uns ganz klar, dass wenn wir da hingehen und eine Produktion machen, in der wir über Fußball sprechen, lassen wir uns natürlich vorher testen. Ist da völlig klar.
Absolut.
So. Verstehst du von selbst.
Wie man das so macht.
Ja, macht man ja.
Yes.
Ne? Ja, aber man muss bei manchen Produktionen in Deutschland muss man einfach auch Abstriche machen. Ja.
damit wir das endlich auch mal gemacht haben.
Ja. Bin übrigens sehr froh,
ja, das,
dass man hier zum Testen keine Abstriche machen muss. Also, stell dir mal vor, ganz Deutschland müsste Abstriche machen.
Sag mal, hast du jetzt den Gag von Lukas nicht mitbekommen,
doch,
oder was?
Doch.
Muss man da jetzt nochmal so zwei jämmerliche draufsetzen, oder was? Soll ich zu fassen? Wirklich, jetzt schon wieder den Kaffee auf. Ey. Die Folge ist gerade mal zwei Minuten alt und bin jetzt schon wieder bedient.
Kein Bock mehr.
So, was haben wir denn jetzt hier für Werbung?
So,
die
und
Koro
jetzt,
gar nicht
warte,
dabei.
Warte, stopp.
Ja.
Ordnung muss sein. Ja. Ganz, ganz kurz. Ja. Micky, auf drei. Zwei, drei.
Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Meitner Karl. Happy birthday,
daily
to you.
Meitner Karl!
Vielen, vielen Dank.
Am Samstag mit 2 Toren von Erling Haaland beschenkt worden.
Ja.
Geburtstag gehabt. An dieser Stelle, es war eine großartige Woche, auch für dich, Mike. Liebe Grüße aus Berlin.
Mike, jetzt bist du 70 und noch so fit. Und die Oma feiert auch mit. So wie das in diesem Garten dann halt so steht.
Ja. Ach, ich bin gerührt, vielen Dank.
Ja.
Wer euch als Freund hat.
Ja, das ist richtig.
Ne?
Ja.
Ja, sei froh, dass Mike den Frank Zander im Keller gelassen hat.
Micky, meinst du?
Ja, Micky, sorry. Ich bin noch überhaupt nicht wach.
Du siehst aber sehr gut aus, wenn ich das sagen darf.
Danke, aber ich habe komplette, weiß ich auch nicht, Aussetzer hier die ganze Zeit schon, weil es ist ja so früh am Montagmorgen und mir ist irgendwann bewusst geworden, auf dem Weg zum Mikrofon, das werden heute die ersten Worte sein, die ich spreche. Ja. Ich habe noch mit niemandem gesprochen und dann muss ich mit euch.
Dann bist du ja genau in der richtigen Verfassung, um einem ZDF-Reporter deinen persönlichen Blick auf die Ultras und Hooligans zu geben, die sich hinterm Stadion verwemsen. In dieser geistigen Verfassung ist man doch meistens genau in der richtigen Form, um sich zu so einem Thema zu äußern. Oh ja.
Da bist du übrigens anders als Micky, mit dem ich von einem berühmten deutschen hamburgischen Café hierher gegangen bin.
Richtig.
Mit 7 Sprachnachrichten und einem Telefonat.
Ja.
Und einer diktierten Message.
Das ist absolut korrekt. Ja.
Also Micky hat auf jeden Fall schon Worte hinter sich.
Ich habe schon einige Worte hinter mir, ja, das war.
Ja.
Ja, das stimmt.
So, wie kommen wir aus der folgenden Nummer raus? Wir müssen Werbung machen. Ich habe nur
Das ist doch schon wieder die grundfalsche wie kann man unserem Werbepartner gegenüber wie kommen wir aus der Nummer raus? Man freut sich doch, dass man ein Produkt bewerben darf. Eins, hinter dem man steht, wo man sagt, ja, das ist meins. Ich bin überzeugt. Was haben wir denn heute für einen Käse hier? Was ist das? Ach so, hier, da.
Ja. Naja, ich wollte gerade fragen, also ich freue mich natürlich wirklich, weil ich auch Nutzer dieses, aber das darf ich ja eben nicht mehr sagen, weil das letzte Mal haben wir Joachim Krohl verschreckt, Der, und ich möchte, ich bin so, ich bin
der wirklich, daraufhin seine Zusage zurückzog zu dem alles dicht machen Video, weil er an dem Wochenende so geschockt war, dass er sagte, ich sehe mich noch nicht mehr in der Lage. Ich habe gerade Jan-Josef Liefers an der SMS geschickt und habe gesagt, ich bin nicht dabei.
Ich verspüre so viel Liebe in mir zu gegenüber Joachim Krull. Ich möchte nicht, dass wir ihn verschrecken.
Ja, das ist richtig.
Er rief mich halt an und sagte, Eier, ich sehe nur noch Eier. Hör auf. Sag dem Nöcker, er soll aufhören damit.
Aber ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören, okay, weil es ein Top-Produkt ist und deswegen möchte ich für alle, die möglicherweise auch mal drüber nachdenken, vielleicht nicht nur oben zu rasieren, sondern auch unten.
Ja, ist absolut
nennen wir es doch mal beim Namen.
Richtig. Ja, ist doch, wie es ist.
So, der möchte ich einfach mal sagen, geht bitte, wenn ihr Lust habt, und schaut mal nach dem Produkt namens Manscaped, denn die haben eine völlig patentierte neue Rasurtechnik, da sind Keramik, ich weiß nicht, wie nennt man diese Dinger eigentlich?
Klingen heißt es.
Keramikklingen,
Klingen,
ne? Genau. Das Wort, ja. So, Keramikklingen sind da drin und das führt eben dazu, dass man eben sich einfach ganz simpel gesagt nicht mehr schneidet, hat einen Akku, der 90 Minuten lang hält, damit man so viel rasieren kann, wie man will letztlich. Ja. Also, falls es mal ein bisschen mehr ist, das Ganze ist wasserfest, ist eine tolle Technologie und ist eben die beste Intimrasur für den Mann oder eben der beste Trimmer für den Intimbereich und die Körperpflege, den es so auf dem Markt gibt. Das Ganze gibt es, wenn ihr wollt, mit 20% Rabatt und dem Gutscheincode MML.
Ja.
Manscaped.com ist die Website dafür. M-A-N für Man und dann Scaped, S-C-A-P-E-D.com. 20%. Einfach mal draufgehen, mal testen.
Es heißt ja nicht umsonst, zwei lange Beine, zwei blanke Höcker, das ist der Klöten-Karle Nöcker. Ne, das so heißt es ja in der Tierwelt. Ne?
Ich versuche das jetzt nochmal zu retten, zu retten für alle Germanisten und Deutschleistungskursler unter uns. Ja. Der Claim von Manscaped ist natürlich, schläft ein Lied in allen Klingen. Und ihr kennt es, es ist von Josef von Eicheldorf.
Oh Gott, ich merke schon, wir sind...
es geht schon wieder, ne?
Ja.
Es geht schon wieder richtig gut.
Ich habe meine Sprache wieder gefunden.
Ein Glied kann eine Brücke sein. So, ich denke, wir sind jetzt alle wach.
Ich würde sagen, jetzt hat es auch jeder verstanden.
Ja, genau.
Und deswegen sammeln wir uns kurz, machen eine kurze musikalische Unterbrechung und dann sind wir da in einer neuen Folge Fußball MML. Aber jetzt heißt es unser Kommando, Musik bitte. Letztes Mal war schöner, ne? Da wurde die Musik auch während der Aufnahme schon eingespielt.
Stimmt, ja, aber das ist schon.
Das ist ein bisschen, da wurde hier getanzt und gesteppt und da war schon richtig gute Laune. So ist es natürlich alles ein bisschen eine Oktave tiefer. Deswegen herzlich willkommen, Fußball MML. Hier ist Micky Beißenherz.
Ich grüße Sie auf das Herzlichste.
Hier ist der Host des fantastischen Fußball MML Daily. Hier ist der Edi Glieder von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker. Also
hört nicht auf. Aber wirklich nicht, ne?
Ja,
nein. So, und hier ist der Mann, dessen Verein so langsam aus der Quarantäne wieder rauskommt und schauen muss, was von der Bundesliga übrig bleibt. Hier ist Lukas Vogelsang. Ja.
Vogelsang. Nach 4 Jahren.
Ja, habe ich mich zum ersten Mal versprochen.
Ich sing. Ja, das stimmt.
Lukas,
das stimmt.
Vogelsang. Vogelsang, ja, Vogelsang, so Vogelsang.
Ich habe zwei Spinningräder und ein Laufrad hier. Ich bin Herr Tana.
So. Also, wo fangen wir an, Freunde? Also zum ersten Mal fangen wir doch mal so an. Wir müssen uns wirklich mal an dieser Stelle ernsthaft bedanken für die unglaubliche letzte Woche, die wir gehabt haben.
Ja,
wirklich. Weil es ja nicht nur damit angefangen hat, dass wir aus diesem Podcast irgendwie versuchen, auch für euch etwas Größeres zu machen und das Ganze unternehmerisch anzufangen und anzupacken vor allem. Wir sind mit dem Fußball MML Daily, dem täglichen Podcast von Montag bis Freitag, bis auf Platz 4 in den Spotify-Charts hochgegangen, was eine Sensation ist. Dafür vielen, vielen Dank für alle, die es noch nicht gehört haben. Einfach mal Fußball MML Daily suchen und abonnieren. Gibt's dann jeden Morgen 3 Minuten kurz und kompakt und knackig News aus dem Fußballbereich im Stile von Fußball MML. Und dann natürlich, das muss man auch mal sagen, unser Freund Lukas Vogelsang mit Zeitlupen seinem neuen Buch, Dienstag rausgekommen. Ich glaube, innerhalb von 24 Stunden haben wir das lustige MML-Tassenbuch bei uns auf der Website verkauft. Also Buch und Tasse. Allen, die das gekauft haben, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, Montag oder sowas werden sie ausgeliefert, ne? Nächste Woche.
Ja, Montag. Wir warten, also die Bücher sind da. Wir warten noch auf die Tassen. Die werden nämlich von den Insassen einer guatemaltekischen Irrenanstalt mundgeblasen und kommen dann auf dem Wasserwege durch den Suezkanal zu uns. Ab kommenden Montag werden sie verschickt an alle. Ich war teilweise sprachlos, das merkt man auch noch in diesem Podcast. Ich wollte mich auch noch mal in aller Form bei allen Hörern und dann ja auch Lesern bedanken für diesen großen Zuspruch für dieses Buch. Und irgendwann am Freitagabend rief Mike Nöcker mich an mit dem Blick auf die Amazon-Charts und sang nur noch, die Nummer eins im Sport sind wir. Und das hatte die Woche dann abgerundet. Und das alles dank euch, liebe Hörer. Das muss man sagen. Ohne euch keine Party.
Richtig, da möchten wir uns wirklich ganz herzlich bedanken. Ganz, ganz toll. Ja. Wirklich schön.
So, jetzt aber nach genügend Lobhudelei und dem Dank an die Hörerinnen und Hörer, fangen wir mal an mit der, wollen wir darüber reden, dass, nein, wir fangen anders an.
Was ist denn los
mit
dir?
Ich bin komplett. So, pass auf, wir fangen anders an. Heute Morgen guckte ich in unsere Chatgruppe und da gab es einen sensationellen Vorschlag, hier aus dem Team von Fußball MML, aus der MML-Redaktion, wie ich immer so schön sage, aus dem Produktionsteam, kam ein sensationeller Vorschlag.
Ja.
Fusion Hamburger Sportverein und FC St. Pauli. Der FC St. Pauli spielt die Rückrunde und der Hamburger Sportverein die Hinrunde. Und dann ist Hamburg wieder wer.
Das ist eigentlich eine schöne Idee. Wirklich gut.
Oder?
Ja.
Das wäre, also ich meine, da ist ja der Aufstieg, da die gehen ja wie ein Messer. Ja. Durch die Butter gehen zusammen die ja halt durch die zweite Liga.
Genau, also auch Slogan zusammen erstklassig. So, ist ja fantastisch.
Das ist richtig.
Ja, gute Idee, wirklich gut. Ja.
Das ist wie, eigentlich ist der Hamburger Fußball wie die Dame ohne Unterleib.
Ja.
Und halt der Unterleib. Also es ist quasi.
Also ist die Dame ohne Unter- und Oberleib. Ja.
In Berlin gibt es ja ähnliche Pläne. Der erste FC Union Berlin bleibt in der ersten Liga. Und Hertha BSC meldet einfach ab. Pläne für Berlin.
Ja, das ist auch gut. Ja, nee, toll. Also
so, ansonsten können wir wieder optimistisch in Richtung Europa Champions League gucken. Champions League ist ja die heimliche Super League ab 2024, was ja nie einer mitbekommen hat. Das ist ja eine Super League gibt in der Tat. Die heißt jetzt nur weiter Champions League.
Ja, das ist richtig.
Aber das nur am Rande.
Ja, seitdem muss man ja auch sagen, tatsächlich, also seitdem wir das letzte Mal über die Super League gesprochen haben, sind mehr ausgestiegen als aus dem Alles-Dicht-Machen-Video, ne? Also das ist wirklich, ist nicht mehr viel von. Jetzt glaube ich nur noch Florentino Perez und der, und ist da sonst noch wer? Ich sehe Florentino Perez so einsam wie in diesen Memes im Internet, wie Escobar alleine auf der Hollywood-Schaukel sitzt, alleine in diesem Pool.
Dann kann ich ja, wenn du jetzt schon wieder auf Real Madrid rumreitest, kann ich ja noch meinen Gag von letzter Woche
nachreichen. Komm, mach ihn.
Warte.
Sie hören jetzt den Gag von letzter Woche mit Lukas Vogelsang.
Ja, wir hatten ja letzte Woche Real Madrid schon als das Böse im Fußball jetzt ausgemacht. Da ist mir aufgefallen, warum haben die eigentlich so viel Franzosen im Kader? Ja, die sind halt frankophil.
Das war der Gag von letzter Woche mit Lukas Vogelsang.
Ja. Was ich interessant fand, unser Freund, der neue Präsident der Herzen, Florentino Perez.
Das ist richtig, guter Freund von Hans-Joachim Watzke.
Ja, der hat dann gleich als das alles platzte mit der Super League, gleich dem Transfer von Haaland und auch Mbappé eine Absage erteilt.
Oha,
weil sich bedauerlicherweise Real Madrid jetzt alles nicht mehr leisten kann.
Ja, es wird jetzt Hinz und Kunz, also die Obdachlosen sammeln jetzt für Hinz und Kunz und Real Madrid.
Wo man aber auch irgendwie sagen muss, willkommen in der Wirklichkeit, ne? Ja. Nach 20 Jahren irgendwie einen Verein auf Pump geleitet.
Das ist echt wirklich so, absolut Wahnsinn.
Das tut mir total leid. Ich bin da richtig angefasst.
Ja.
Während sie beim BVB für Hits und Kunst sammeln.
Oh Gott, er lässt aber auch wirklich heute nichts aus.
Das ist schlimm, ne?
Ja, wirklich. Ketchupflasche. Ich sag nur das Prinzip Ketchupflasche. Das liegt an meinem roten Rollkragenpullover, dass er jetzt nach dem Prinzip
Ketchupflasche. Ich hab die einmal bei mir in Berlin den Nietendeckel abgedreht und schon läuft
so, alles
raus.
So, es ist gut jetzt.
Ich bin ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich entsetzt sein soll. Also grundsätzlich bin ich ja immer entsetzt, wenn Menschen irgendwie überlegen, zum FC Bayern zu wechseln. Aber Julian Nagelsmann, und das ist die eigentliche Geschichte, soll angeblich, also RB Leipzig soll angeblich zwischen 25 und 30 Millionen Ablöse für Julian Nagelsmann fordern.
Okay, dann werden es am Ende 15. Ja, kann ja durchaus sein. Also ich wäre ehrlicherweise ganz glücklich. Das würde nämlich bedeuten, dass Klopp dem Vorschlag von Roman Weidenfeller unfassbar nicht folgen wird.
Ja.
Und weil halt einfach dann Nagelsmann da schon sitzt. So, das Trainerbeben in der Bundesliga und das Karussell dreht sich auch an den kirmesfreien Tagen. Denn das bedeutet ja, Nagelsmann wechselt dann von Leipzig zum FC Bayern. Dann wird natürlich in Leipzig eine Stelle frei und die wird dann besetzt mit, Doppelpunkt,
Jesse Marsch.
Der dann in 2 Jahren zu Gladbach wechselt, oder?
Und dann in weiteren 2 Jahren.
Was aber bedeutet, dass Glasner aus Wolfsburg dann zurück nach Österreich, nämlich zu Salzburg wechseln wird. Das ist ja Domino Day im Moment bei den Trainern.
Glasner bleibt aber in der Bundesliga, so oder so.
Aber immerhin kann man ja mal sagen, wir haben das vorausgesagt, ne? Dass das so passieren wird.
Ja, wir haben vieles, wir haben ja auch vorausgesagt, dass Schalke absteigt, haben wir auch vorausgesagt.
Das ist richtig.
Ja.
Man sieht aber daran, dass Micky eine Bühnenperson ist. Und aber noch eine abseits der Bühnenperson hat, weil als wir letzte Woche bei unserem Fotoshooting über die Meldung gesprochen haben, dass Klopp eventuell zum FC Bayern gehen könnte, sagtest du noch, ist doch gar keine so schlechte Idee. Jetzt aber, wo Roman Weidenfeller gesagt hat, das wäre doch eine sehr gute Idee,
ja,
da schmeißt du dich dazwischen und sagst, nee, Roman, lass gut sein.
Naja, es ist ja so, also was heißt eine gute Idee? Es wäre aus der Sicht von Klopp, wäre es eine gute Idee. Warum auch nicht? So den größten deutschen und einen der wichtigsten europäischen Vereine zu trainieren, ist aus Sicht von Klopp grundsätzlich natürlich eine gute Idee. Aus der Sicht eines Dortmund-Fans wäre es natürlich unfassbar bitter, aber da kannst du halt eben auch sehen, wie viel an Emotionen ich mittlerweile in der Beobachtung des Fußballs abgelegt habe, dass ich auch in diesem Falle nur noch mit den Schultern zucke und nicht wie andere eine Online-Petition anlege, um Jürgen Klopp quasi grundsätzlich ein Berufsverbot auf europäischer Ebene zu erteilen. Es ist, wie es ist. Übrigens ist das dieselbe Grundhaltung, die auch der Kollege Hinteregger hatte, als er das Interview gegeben hatte, der ja auch einfach nur mit den Schultern gezuckt hat und den Mechanismen des Fußballs auf seine Art und Weise auch einfach nur das Go erteilt hatte. Es ist, wie es ist. Was willst du machen? Es ist halt so. Alle bekloppt. Punkt.
Punkt.
Bevor wir noch zu Hinteregger kommen, aber mal ganz kurz. Die Personalie Nagelsmann. 15 Millionen, 30 Millionen. Egal, aber erstmal steht doch fest, was wir schon letzte oder vorletzte Woche gesagt haben. Kommt der Wechsel zum FC Bayern nicht zu früh? Also rein vom Alter her, wenn du 33 bist, kannst du als Spieler nochmal deine letzte Saison beim FC Bayern spielen, siehe Xabi Alonso. Mit 33 als Trainer, der gerade in Leipzig etwas etabliert hat und den Verein in der Champions League
ja
zu einer Hausnummer gemacht hat in kürzester Zeit, würde man da nicht sagen, bleib da noch einen Moment? Und wechsle dann später zu den Bayern? Weil ich glaube, zu den Bayern gehst du, außer du bist Jupp Heynckes, nur einmal.
So, und da habe ich aber jetzt schon direkt ein gutes Gegenargument. Als 1998 Michael Skibbe aus der zweiten... Nee. Ziehe meinen Beitrag zurück.
Wenn du 33 bist, das ist ja fast schon der Anfang von dem Toten Hosen-Song. Wenn du 33 bist.
Wenn du 33 bist und hast und noch super nichts talentiert gelernt. Und deine Eltern sagen, sowas halt, ne?
Scheiße. Ja,
sagen Scheiße. Du bist ein Kind vom Bernd.
So, Entschuldigung.
Oh Gott, ist das irre heute. So, der Podcast der klaren Gedanken.
Absolut.
Wir hören jetzt Lukas Vogelsang zum Thema Nagelsmann. Ich finde, der ist zu jung für den FC Bayern. Nicht, weil er es nicht könnte, weil es in der Karriere zu früh kommt. Was passiert denn, wenn Nagelsmann in den ersten 2 Jahren nicht die Erfolge wiederholt, die Hansi Flick vorgelegt hat, weil er sich ja daran messen muss. Die Messlatte vom zukünftigen DFB-Nationaltrainer liegt ja sehr hoch.
Ja.
Dann kommt er dahin und vielleicht ist er nach 3 Jahren wieder weg. Dann ist er ja in gewisser Weise, zumindest in Deutschland, fertig. Dann bleibt nur noch England. Also gut, am Beispiel Thomas Tuchel kann man sagen, oder auch Jürgen Klopp, vielleicht ist das dann der Weg. Wie Micky ja mal im Doppelpass gesagt hat, man kann sich ja beim FC Bayern gut für einen internationalen Topclub empfehlen. Aber
danach wurde ich nie wieder eingeladen.
aber so, der Gedanke bleibt doch, gehst du mit 33, wenn du gerade Leipzig-Trainer bist, unbedingt jetzt schon zum FC Bayern oder bleibst du einfach ein bisschen länger, so wie Klopp zum Beispiel seine 7 Jahre in Dortmund absolviert hat, bevor er dann nach Liverpool gegangen ist? Oder sagt, so ist, ne? es ist heutzutage egal, weil dann machst du halt 2-3 Jahre Bayern München und dann ist Guardiola auch bei Manchester City fertig und der nächste Platz ist frei. Mhm. Also sind die Effekte so, darf man gar nicht mehr so deutsch zentral denken mit der Bundesliga im Fokus, dass man sagt, hier Bundesliga und dann ist er durch, weil man sagt, na, die empfehlen sich im Moment eh in eine ganz andere Richtung, weil anders als deutsche Schiedsrichter sind ja deutsche Trainer international sehr gefragt.
Grundsätzlich verändert sich das Geschäft ja sowieso, ne? Also bislang war es immer so, dass du Trainer bei einem Verein warst, so lange bis du rausgeworfen wurdest.
Das ist richtig.
Und mittlerweile fängt es ja an, siehe Rose, siehe Hütter, dass eben auch strategisch in der Trainerposition strategisch entschieden wird und auch die Karrieren strategisch gebaut werden. Aber ich stimme dir total zu. Ich persönlich würde auch lieber Julian Nagelsmann in Leipzig fertig werden sehen. Also Leipzig zum, so alle locker bleiben jetzt, ganz locker bleiben, Leipzig zum deutschen Meister machen.
Was?
So, um dann aus diesem Erfolg heraus den nächsten Schritt zu machen und zu einem nächstgrößeren Verein zu gehen. Das wäre so für mich immer die logische Karriereleiter. Insofern sind da so ein paar Trainerwechsel jetzt auch in der Vergangenheit und auch in dieser Saison gewesen, wo ich immer dachte, es ist irgendwie gefühlt alles immer ein Jahr zu früh.
Also für mich wäre es eigentlich ganz schön, wenn Julian Nagelsmann ungefähr in den nächsten 30 Jahren bei Leipzig bleibt und die immer so Zweiter oder Dritter werden, dass sie die
Das hast du doch jetzt nur gesagt, damit du hier auf Twitter geliebt wirst.
Für die Fans. Haben wir gerade mal wieder die Kutte umgezogen.
So.
Und den Schal umgelegt.
Wird es nicht andersrum, Schuh? Aus Sicht des Fans in Deutschland müsste man doch fast sagen, wenn der Nagelsmann jetzt auch noch zum FC Bayern geht, dann haben wir in naher Zukunft wirklich maximal die Dortmunder als Konkurrenten, weil Nagelsmann in Leipzig würde doch auch bedeuten, in den nächsten 2-3 Jahren ist das der ernsthafteste Konkurrent um die Meisterschaft für den FC Bayern. So kaufen sie aber nicht nur den besten Innenverteidiger, sondern auch noch gleich den Trainer. Damit ist das Konstrukt Leipzig ja auch auf wackeligen Beinen ab dann.
Ja, ja.
So, das ist doch schwierig. Also lieber habe ich doch einen gesunden Konkurrenzkampf in der Bundesliga irgendwann mal wieder, nach jetzt 9, 10, 11, 18 Meistertiteln in Folge, dass zumindest die Leipziger ihre Entwicklung weitergehen, eben mit Nagelsmann. Mhm. Die Dortmunder gucken mal, was aus Rose wird. Gladbach schaut mal, was mit Hütter wird. Und dann müssen wir immer noch sehen, mit wem besetzen die Bayern denn den Posten. Das alles ist aber Makulatur in dem Moment, wenn Nagelsmann Trainer beim FC Bayern wird, weil dann haben die Bayern den besten Trainer, den sie bekommen können. Und Leipzig muss dann mal schauen, ob Marsch auch in Leipzig funktioniert oder nur in Salzburg.
Ja.
Das ist ja dann schon wieder alles sehr, sehr...
Naja gut, aber da sieht sich der FC Bayern höchstwahrscheinlich dann halt eben wieder in der internationalen Konkurrenz und hat dann, glaube ich, nur wenig Sentimentalitäten übrig für das Geschehen in der Bundesliga, wenn man dann sagt, ja, aber wir wollen doch einen Konkurrenzkampf. Und wenn du sagst, dann hätten sie Dortmund als Gegner, das wäre ja schon mal schön, wenn sie zumindest Dortmund als Konkurrenten um die Meisterschaft hätten. Das sehe ich derzeit ja auch noch nicht mal. Du hast natürlich völlig recht, was die Bundesliga angeht, aber ich glaube, wie gesagt, diese Emotionen will man sich beim FC Bayern nicht leisten, sondern ich schaue natürlich jetzt sehr genau, welcher Trainer ihnen auch international helfen kann, um auch international halt eben wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn es um das Erreichen der ganz großen Ziele geht. Und da ist es ihnen, glaube ich, relativ gleich. Sie haben der Bundesliga ja übrigens ja auch ein paar Meisterschaftsangebote gemacht, die Bundesliga ja nicht angenommen hat.
Genau.
Und dann sagen die sich natürlich irgendwann auch, weißt du was, wir können eh machen, was wir wollen, wir werden sowieso Meister. Die anderen sind einfach viel zu dösig. Also wir nehmen uns natürlich auch hier den besten Trainer und versuchen dann international noch was zu erreichen mit dem.
Noch ist es ja nicht durch. Die Bayern haben ja in Mainz die Meisterflatter bekommen.
Ja.
Und es sind nur noch 7 Punkte bei neun möglichen, die man noch gewinnen kann.
Ja.
Also das wird noch eng. Also hier. Aber das Spiel gegen Gladbach wird ja auch kein Selbstläufer.
So.
Ja.
Wahrscheinlich ist es am Ende so, dass sich jetzt die ganzen Experten und die ganze Journalie und alles das an den Medien plustert sich jetzt auf und dann kommen diese Rekordablösen und 25 Millionen für Nagelsmann und so weiter. Und am Ende passiert nämlich Folgendes. Da lacht man sich nämlich an der Säbener Straße ins Fäustchen.
Ins Fäustchen.
Weil man nämlich in Wirklichkeit holt man nämlich Xavi Alonso als Trainer und Bastian Schweinsteiger als neuen Sportdirektor.
Geht das wieder los? Ja.
Und dann stehen wir da alle und haben es nicht mitbekommen. Naja. Es wird auf jeden Fall ein Thema sein, das noch ein bisschen, das können wir im Zweifel, können wir es in der nächsten Woche auch nochmal besprechen.
Also für mich wäre es auf jeden Fall schön, wenn Nagelsmann als Trainer zu den Bayern wechseln würde, weil das für mich dann auch langsam mal wieder ein bisschen einfacher würde, die Bayern auch menschlich abzulehnen. Die sind mir in der letzten Zeit auch ein Hauch zu sympathisch und menschlich geworden. Ich finde, da käme Nagelsmann genau zur rechten Zeit.
Die Frage ist ja, wenn wir eine Trainerdiskussion hier haben, es gibt ja morgen am Dienstag eine Entscheidung, ob nämlich meine Prognose vom Beginn der Saison eintritt oder nicht. Ich habe nämlich gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass Florian Kohfeldt nicht das Ende der Saison bei Werder Bremen als Trainer erlebt.
Ja.
Und da habe ich gehört, tatsächlich am Dienstag soll eine Entscheidung treffen, ob man in den letzten 3 Spiele mit Kohfeldt geht oder nicht.
Ach, guck mal.
7 Spiele hintereinander hat Werder Bremen verloren. Das hat in dieser Saison noch nicht mal der FC Schalke geschafft.
Das muss man sich mal vor... Echt? Wirklich nicht?
Ja.
Die waren vor 8 Wochen, so ungefähr, gefühlt vor 8 Wochen, waren die gerettet.
Ja.
Und
ja.
Das ist ja auch diese trügerische Sicherheit, die sie hatten.
Komplett.
Wo sie gesagt haben, Moment, wir sind doch durch. Guck doch mal da unten. Schalke geh weg.
Ja.
Köln, Mainz hatte da...
Genau.
Hat ja jetzt irgendwie 21 Punkte geholt in der gleichen Zeit. Ja. Die waren ewig... Ewig weit weg aus Sicht der Bremer. Das heißt, die hatten längst das da am Weserstrand das rettende Ufer schon erreicht und haben sich so ein bisschen bequem gemacht und gesagt, okay, dann werden wir halt so 12. 13. Und plötzlich hängst du ganz tief unten drin, wie in der vergangenen Saison auch, wo sie, glaube ich, ja erst sich in der Relegation gerettet haben. Das stimmt doch, oder?
Indirekt. Sie waren die ganze Zeit 17.
Was ich übrigens auch komplett schon wieder verdrängt hatte, dass das so war. Also ich sah die... Ich hatte das schon komplett vergessen.
Und ich glaube, sie waren 17. Am letzten Spieltag und dann hat Union in Düsseldorf gewonnen. Und Bremen konnte sich im Schlussspurt noch in die Relegation retten. Das
Heidenheim.
Und dann gegen Heidenheim.
Genau.
Und dann gegen Heidenheim, oder?
Ja, das ist irre. Ja, für mich sind die auch komplett unterm Radar durchgeflogen. Ich habe Bremen tatsächlich erst nach diesem Spieltag wahrgenommen, als so akut abstiegsbedroht. Weil 7 am Stück denkst du auch so, oh, das ist natürlich wirklich nicht gut. Und das in dieser Saisonphase ist natürlich doppelt scheiße.
Und bei 7 auf einen Streich hat noch nie jemand an die Bremer Stadtmusikanten gedacht. Jetzt ist auch das, ist auch das passiert. In diesem Fall.
Die Bremer Stadtmusikanten, ne?
In diesem Zusammenhang muss man sagen, also nicht nur Mike, der gesagt hat, das wird so kommen, dass Kohfeldt wahrscheinlich entlassen wird, bevor die Saison zu Ende ist. Aber mir geht das ja schon seit Jahren. Also der war ja zwischenzeitlich mal so gehypt, dass er wirklich der nächste Trainer beim BVB hätte werden können. Aber ich sehe das nicht. Ja. Der hat doch gefühlt seit Skripnik diese Mannschaft nicht weiterentwickelt. Bremen spielt seit Jahren, obwohl es Mitbewerber wie Hertha BSC und Schalke 04 gibt, die viel weniger Punkte geholt haben, den wirklich hässlichsten Fußball. Und jetzt nochmal die alte Mainz 05 Scherzfrage. Sagt mir mal bitte die erste Elf von Werder Bremen.
Die beiden Eggesteins.
einer ist nach Holland verliehen, glaube ich.
Scheiße. Ein Eggestein.
ist es richtig?
Dann hier der Füllkrug, ne? Der mit den Zähnen, hier der eine. Und dann die einen da. So.
Gebrüs Selassie, weiß ich noch.
Gebrüs Selassie, Gebrüs Selassie.
Als Faktotum dieses Vereins.
Ja, und Sargent.
Als Zehner eingesetzt. Am Wochenende.
Ja, Sargent, was machst du denn da schon wieder? Was hast du denn?
Das war Kuhmuckel.
Oh Gott, ist das schlimm heute alles.
Gut, alles klar.
Mike, hör bitte auf und Micky, ich fühle mit dir an dieser Stelle.
Einfach nur bitter, was hier abgeht.
Was war das denn jetzt wieder?
Ja, ist doch egal, wenn man sich so deinen Klamottenstil anguckt, Mike, bist du ja auch der Meister Leder vom Fußball MML. Aber jetzt mal ohne Gag.
Ja.
Das ist wirklich der schlimmste Fußball. Und dann holt man Davy Selke. Und ich glaube,
es kommt wieder sein Davy Selke-Hass.
War es nicht so? Folgende Verschwörungstheorie. Sie hören den Attila Hildmann von Fußball.
Ja, danke, genau, bitte.
Steigen die jetzt einfach ab, damit sie Hertha den Selke nicht abkaufen müssen? ich glaube, die Klausel ist.
Hast du das nicht in der letzten Saison auch schon gesagt?
Ja, aber ist nicht die Klausel 12 oder 14 Millionen bei Klassenerhalt? Da ist er, da kann man doch schon mal absteigen für Davy Selke. Nein, aber mir ist es insbesondere bewusst geworden, ich habe am Wochenende auf der Autobahn die neue Folge vom Nachholspiel mir angehört und es ging um Los Vojos im Norden 2009, viermal das Nordderby Bremen gegen den HSV. Also die Kollegen haben sich die Kugel gegeben. Erinnert euch, erst Pokal, Halbfinale, Wiese hält 3 Elfmeter vor der Hamburger Kurve, unter anderem einen gegen den jungen, damals 20-jährigen Jerome Boateng und läuft dann, ich weiß nicht, der ist bis zur Elbphilharmonie gelaufen damals, die sich noch im Bau befand. Und dann war ja das UEFA-Pokal, weißt du, hieß es da schon Europa League?
Nee, UEFA.
Es war der letzte UEFA-Pokal-Saison.
UEFA Cup.
Und da haben sie ja gegen HSV zweimal gespielt und es wurde doch dann durch die Papierkugel entschieden, weil vor dem 3:1 der Ball durch die Papierkugel zur Ecke sprang und dann traf Baumann, ausgerechnet Baumann, per Kopf. Und da ist mir nochmal aufgefallen, das ist 12 Jahre her, aber damals hatten die halt Frings, Özil und Diego im Mittelfeld, vorne Pizarro und Almeida und im Tor Tim Wiese. Das war halt so, das fühlte sich noch an wie 90er Jahre und war aber so, das war so wunderbar. Barer Bremer Zauberfußball.
Das war eine super Truppe. Ich kann mich erinnern. Wir haben damals, ganz Europa, haben wir gestürmt. Der Almeida, der Pizarro, der Tim Wiese und ich. Wir waren super. Moment mal. Da war ich überhaupt nicht mehr da. War ich schon in Katar. Aber das war auch schön. Da war Bremer.
Ja. Das ist ja noch, das ist ja in der Saison nach, oder sogar die gleiche, ich bring das alles nicht mehr so ganz zusammen, aber 08, 09,
ja.
Als dann Hoffenheim aufgestiegen war, dieses 5:4, der Sturm der Liebe, wie wir es damals bei Elf Freunde genannt hatten. Und dann einfach schau auf diese Bremer Mannschaft, die haben, glaube ich, durch Tore von Pizarro und Almeida oder so, haben die AC Mailand rausgekegelt.
Ja, das war unglaublich.
Also, und das fühlt sich an, als wenn das 30 Jahre her ist. Wofür steht denn Werder Bremen unter Kohfeldt, außer für so hässlichen Überlebenskampf?
Ja, also diese Frage muss man tatsächlich jetzt mal stellen, inwieweit Kohfeldt ein so geiler Trainer ist, wie wir ihn auch in den letzten 2 Jahren geredet haben. Denn es ist einfach nur Stagnation, man verharrt auf einem Niveau und ja, klar, Werder Bremen ist finanziell limitiert, aber das ist Freiburg auch. So. Und es tut sich halt einfach nichts. Und natürlich muss man sich irgendwann die Frage stellen, ob man da nicht dann doch mal einen anderen Impuls setzen will. Und ja, er bekommt jetzt die goldene Nadel, weil er 20 Jahre bei Werder Bremen ist. Und ich natürlich ist er Werderaner durch und durch. So. Aber
die Frage ist ja, mit AstraZeneca oder mit BioNTech?
wo du gerade Impfgruppe 3 ansprichst, Thomas Schaaf wird 60, ist noch nicht so alt, um auch mal wieder anzufangen.
Und sein Name ist auch gehandelt, Und das Interessante daran ist für die Statistikfreunde, ich mache ja Fußball MML Daily, seitdem weiß ich so viel über Fußball. 1999 hat Thomas Schaaf
den DFB-Pokal
von Felix Magath am 31. Spieltag übernommen, weil der Verein damals auch akut abstiegsgefährdet gewesen ist und auch damals um den Einzug ins DFB-Pokalfinale gekämpft hat oder zu dem Zeitpunkt sogar schon im Pokalfinale stand. Auf jeden Fall Duplizität der Ereignisse.
Ja,
Jahre später könnte Thomas Schaaf wieder übernehmen am 31. Spieltag von Florian Kohfeldt.
Aber das ist so toll für mich, weil seit du Daily machst, muss ich mich nicht mehr vorbereiten.
Das ist super.
Ich schlafe mittlerweile eine Stunde länger an so einem Montagmorgen und weiß, der Mike trägt diese Sendung.
Ja, für mich
und,
ja auch. Für mich auch. Meine ganze Vorbereitung fällt ja auch flach.
Und vielleicht sonst noch ein Fun Fact. Werder Bremen möglicherweise arbeitet aber auch einfach an einem sehr genialen Konzept, nämlich die Super League, übernommen in eine norddeutsche Super League oder besser gesagt eine norddeutsche zweite Super League.
Hey.
Weil natürlich, wenn Bremen absteigen würde, wäre Bremen, St. Pauli, der Hamburger Sportverein, Osnabrück, Braunschweig, Hannover 96, Rostock und Kiel. 8 Vereine aus dem Norden in der zweiten Liga.
Scheiße, überleg mal, ey.
Oder wie es Hinteregger nennen würde, Nord und Deutsch.
Ja.
Aber es ist...
Die zweite Liga heißt dann ab sofort nur noch Aldi Nord. So ein bisschen so, auch irgendwie schön, aber alles ein bisschen günstiger und nicht so auf einem ganz hohen Niveau. Das ist jetzt die zweite Liga heißt ab sofort Aldi Nord.
Ja, toll. Da weiß man übrigens, dass die zweite Liga, die ist auch super fürs Klima dann, ne?
Ja.
So, weil natürlich, das ist ja, natürlich klar. Fahrtkosten weniger.
Keine Inlandsflüge
weniger
mehr.
Weniger Flugzeuge.
Kannst du in die Meißenstein mit der, von Bremen aus mit der 69
mit fahren. Mit der Regionalbahn. Das ist schön mit der Regionalbahn. Ja, ist gut.
Übrigens als Funfact, übrigens als Schaf 99 von Magath übernommen, da war seine erste Amtshandlung, er hat 50 Spieler suspendiert und mit den verbliebenen 35 dann den DFB-Pokal gewonnen.
Ich werde übrigens nie vergessen, wie im Dezember, das muss ja dann wahrscheinlich 98 gewesen sein, wenn Schaf 99 übernommen hat, ein fluchender Ailton ein Tor geschossen hat, was ihm zu der Zeit ja kaum gelungen ist. Er war ja schon der dicke Fehleinkauf und dann fluchend und schimpfend durch dieses eisige Weserstadion hopste und auch so leicht Richtung Trainerbank schimpfte, weil man merkte ihm an, dass es einfach alles scheiße hier ist in diesem Deutschland, in diesem Bremen, in diesem Stadion. Es ist kalt, der Trainer setzt nicht auf ihn. Man will ihn auch eigentlich schon wieder abschieben. Und dann kam Thomas Schaaf und der Rest ist Geschichte.
Ja.
Das ist doch aber die Zeit jetzt, wenn mich meine Erinnerungen nicht trügen, dann war das Otello-Trikot,
genau.
Das sehr schwarz mit dunkelgrün abgesetzt.
Genau.
In der Zeit, ich glaube,
in
den letzten beiden Transferperioden von Magath kam damals nicht nur Ailton, sondern auch der wirklich gloriose Rade Bogdanovic.
Ja, stimmt.
Und ein damals 20-jähriger Peruaner.
Ja, richtig.
Der uns erst vergangenes Jahr verlassen hat, also die Liga verlassen hat. Also nämlich Claudio Pizarro.
Ja.
Und damals dachte man, bei Pizarro hatte man sofort gesehen, was das für ein Jahrhunderttalent
ja.
ist. Und bei Ailton dachte man, okay, der macht nie mehr als 3 Saisontore und ist ganz schnell auch beim KFC Uerdingen.
Ja.
So kam es dann halt erst Jahre später. Aber das ist eine irre Zeit gewesen.
Ja,
und es wäre natürlich wirklich verrückt, wenn Schaf jetzt nochmal übernimmt und den DFB.
Naja, mit 60 kannst du es ja machen.
Voll.
Also ist ja, 60 ist ja kein Alter. Mike weiß es ja. Er ist ja...
Und aber eine ganz kleine Sache noch zur Super... Alter, ey. Alter, Moment, hast du eine Düren-Düren-Tasse bekommen zum Geburtstag?
Ja.
Ja, oder?
Ja, habe ich.
Ja. Für die Älteren erinnern sich, diese Pokalsaison begann nämlich mit uns in eisiger Kälte vor dem rot erleuchteten Schlauchboot an der Autobahn raus aus München. Da ging es nämlich los mit Düren-Düren gegen Düren-Spüren gegen den FC Bayern. Ja. Aber eine Kleinigkeit noch.
Darf ich noch kurz ein... ich wollte nur noch einen geschmacklosen Gag auf Kosten von Mikes Alter machen.
Ich freue mich, ja.
Weil wir haben ja von Manscaped gesprochen. Bei Mike weißt du ja jetzt auch nie, rasiert er sich aus ästhetischen Gründen oder um sich auf die OP vorzubereiten? Der lag doch da. Den kann ich doch nicht.
Vielleicht können wir in diesem Zusammenhang mal ganz kurz sagen, dass wir aus technischen Gründen das Halbfinale DFB-Pokal keine Volkswagen-Tailgate-Tour machen können. Insofern alle, die sich schon beworben haben, ich werde euch in dieser Woche nochmal schreiben und nochmal persönlich schreiben. Aber wir verschieben das zum Finale, da gibt's sie auf jeden Fall, da sind wir auf jeden Fall in Berlin und feiern das 78. DFB-Pokalfinale das zusammen mit Volkswagen. Aber das nur an dieser Stelle schon mal, das Halbfinale muss aus technischen Gründen leider ausfallen.
Also das Halbfinale mit uns?
Mit uns, ja. Also das Halbfinale selber fällt
schon.
Nicht aus.
Das Halbfinale selber wird schon geben.
Ja, aber uns gibt's nicht.
Ja.
Dann noch ein Gedanken zum Halbfinalisten Florian Kohfeldt und dem SV Werder Bremen. Es ist auch so, dass es einen Unterschied gibt, weil du gerade gesagt hast, Christian Streich. Ich finde so, dem einen, nämlich Kohfeldt, haftete viel zu schnell das Etikett des Kultes an.
Mhm.
Oder das ist der besondere Trainer, weil er Kaugummi kauen und wütend in der Coachingzone rumtigerte.
Mal sehen.
Es reicht aber allein nicht, während nämlich Christian Streich Woche für Woche, Monat für Monat und dann irgendwann auch bald 10 Jahre dieses Etikett, der besondere Trainer zu sein, mit Leben füllt. Mit Haltung, mit guten Zitaten und auch mit einem Fußball und einem Verein, der für etwas steht. Nämlich nicht nur die Haltung als Person, sondern auch die Haltung auf dem Spielfeld. Du siehst ja, wofür der SC Freiburg steht, Woche für Woche. Und wenn sie dann mal irgendwie nur 1-1 gegen Hoffenheim spielen oder sie verlieren auch mal 3 Spiele am Stück, gerät ja da keiner in Panik, weil sie wissen, der Christian mit dieser Mannschaft, mit der Idee des Fußballs und seiner Idee vom Leben, wird das schon richten. Das hat ja Kohfeldt nicht. Kohfeldt hat einen Hype gehabt und dem ist er nie gerecht geworden. Mhm. Und wenn er jetzt, und das Einzige, was ihn jetzt noch im Amt hält, ist diese absurde Nibelungentreue in Bremen, die sie sich daran gezüchtet haben, weil sie, und das ist immer ungut, eine Schicksalsgemeinschaft geworden. Sie hängen alle miteinander zusammen. Und wenn Kohfeldt geht, muss wahrscheinlich auch Baumann gehen.
Naja, sie haben ja, im Grunde genommen gibt es ja diese, nennen wir es Nibelungenteuer, aber dieses Modell Bremen, das ist, glaube ich, die richtigere Bezeichnung, dieser Versuch, den Trainer einfach nicht sofort bei jedem Gegenwind irgendwie auch zu entlassen,
ja
sondern eher
richtig
auf,
ist.
Eher auf Kontinuität zu setzen. Das gibt es ja im Grunde genommen schon seit Otto Rehhagel.
Das ist das Freiburger Modell auch, ne? Also, ja. Klar, ist ja auch gut, also ist ja super.
Nur es gibt einen Unterschied zwischen Kohfeldt und Christian Streich.
Erfolg.
Ich dachte, ich fange mit demselben Referat jetzt einfach nochmal von vorne an.
Ja, ich weiß, aber ja. Eine Frage bleibt ja, warum.
Aber ich finde den Gedanken total richtig. Wir können jetzt auch nicht wieder sagen, schmeiß den Kohfeldt raus, reflexhaft, weil das würden wir ja nächste Woche wieder bemängeln bei anderen Vereinen, wo man sagt, warum ist denn Bruno Labbadia nicht länger Trainer geblieben bei Hertha BSC? Pardardai hat ja auch nicht viel mehr Punkte im Schnitt geholt oder vielleicht sogar weniger. Neue Besen kehren gut, stimmt ja gar nicht immer. Ich würde nur sagen, im Fall von Werder Bremen liegt es noch ein bisschen anders, weil es ja die zweite Saison ist. Wenn du dich schon mit Mühe und Not in die Relegation rettest, dann musst du doch sagen, okay, wir machen trotzdem weiter, aber dann muss es ja irgendeinen Impuls geben, und irgendeine Besserung. Und wenn die Besserung dann ist, dass du am 31. Spieltag auf eine Niederlagenserie von 7 Spielen am Stück zurückblickst und akut unten reingerätst, wo du dich lange schon gerettet gewähnt hast, dann hast du doch ein Problem. Und dann ist der Trainer nun mal doch das schwächste Glied und muss in diesem Fall eigentlich auch gehen, damit noch mal irgendwas mit dieser Mannschaft passiert.
Ja. Vor allen Dingen, dann ist es ja auch, siehe auch Hamburger Sportverein, der ja im Grunde genommen auch wieder anfängt zu straucheln und das eben auch in der Rückrunde tut. Da ist ja die große Frage, also in meiner quasi naiven Sicht auf den Fußball, kann es ja nur zwei Perspektiven geben. Die eine ist irgendwas Psychologisches, also dieses berühmte entweder man erreicht die Mannschaft nicht mehr oder ähnliches, also die Mittel, die man hat, nimmt die Mannschaft nicht mehr auf. Oder es hat sich in irgendeiner Form, siehe HSV, als DNA festgesetzt, dass man nach hinten raus die Aufstiegsflatter bekommt. Mhm. Das ist die eine Variante. Oder die zweite Variante ist, die Mannschaft ist nicht mehr fit. Und hat nach hinten raus eben nicht die Körner, die es eigentlich braucht, um die Crunch-Time, um einmal durch diese miese Saisonphase zu kommen, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es keinen Bock macht, Fußball zu spielen und ähnliches, und dann eben in die Crunch-Time zu kommen, wo es die wichtigen Spiele gibt und wo man die letzten Körner braucht und wo auch die Fitness letztlich ja auch mitentscheidet darüber, ob man 2-3% mehr hat als der Gegner. Und in beiden Fällen, um den Satz noch zu Ende zu bringen, entschuldige bitte, aber in beiden Fällen ist das natürlich dann auch irgendwo ein Problem, das in der Verantwortung auch des Trainerteams
liegt. Klar, natürlich.
Wird sich Florian Kohfeldt, Klammer auf, Klammer zu, der Kaugummi-Mann des Jahres an der Crunch-Time die Zähne ausbeißen?
Und dafür hast du mich jetzt unterbrechen wollen?
Kennst ihn doch.
Ich hab dich unterbrochen.
Kennst ihn doch.
So, Mario, ich wollte dich aber auch erinnern, weil ja jetzt hier schon 35 bis 38 Minuten
dass wir nochmal Werbung machen müssen.
Dass wir ganz kurz mal unseren zweiten Partner wieder reinholen. Das ist nämlich Mikis beste Freundin mit die Nüsse.
Mit die Nüsse.
Ja, mit die Nüsse.
Ach was. Die Freundin mit die Nüsse.
Guck, siehst du, und ich habe schon gedacht, die wären ja gar nicht da.
Doch, Koro also, ist wieder da. Hallo,
also,
Koro.
Also pass auf, ich sag dir, wie ich das gestern gemacht habe. Es war 12 Uhr. 12 Uhr mittags.
Erzählst du jetzt wieder von der Matcha Bowl?
Halt die Fresse. Jetzt hör zu, jetzt ist wichtig. Es war 12 Uhr mittags. Ich habe den Doppelpass geguckt. Dann bin ich in die Küche gegangen. Dann habe ich Acai-Pulver genommen, Mandelmus, alles ineinander gemacht. Dann habe ich noch so ein paar Chiasamen reingemacht. So, ein paar Bananen reingeschnitten. Ne? Da so ein paar Maulbeeren. Und dann noch ein paar Kakaonips. Und dann habe ich das alles in den Mixer geschmissen. Habe ich dann ein paar Mal draufgedrückt. Habe ich das einmal richtig durchgeschrotet. Dann habe ich das in die Schale gegossen. Habe ich noch gefrorene Erdbeeren drauf gemacht, gefrorene Himbeeren, Paparanüsse. Das war herrlich. Dann auch noch so ein bisschen so Granola. Das war lecker. So eine schöne Acai-Bowle mit Bananenscheiben drauf, bisschen Kiwi noch. Das hat gut geschmeckt. Und dass das alles möglich war, auch die Mandelmilch, die ich da noch reingemacht habe, fast vergessen. Das ist verrückt. Und dass das alles möglich war, das ging nur, weil ich mir diese Produkte, die meisten davon, bei korodrogerie.de bestellt habe. Das hat mein Leben gänzlich verändert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich sehe ja auch wirklich mittlerweile, ich sehe ja bedeutend jünger aus, ich sehe ja mittlerweile schon wieder aus wie Mitte 50. Also viele Leute sagen, ja, wirklich, es ist so herrlich, was ich mir alles mache. durch die Sachen, die ich bei Koro bestelle. Ich habe Dinge in der Wohnung, Berberitzen, Maulbeeren, Goji-Bären, Kakaonips, was ich in der Bude alles stehen habe. Also wenn da demnächst da irgendwie plötzlich so ein paar Arschlöcher bei mir im Wohnzimmer sitzen, habe ich einen Hipster-Café aufgemacht, ohne es zu wissen. Einfach so, wenn da so ein paar Trottel mit Vollbart sitzen.
Wenn sie anfangen, Englisch zu sprechen.
Kann sogar sein, dass ich die einfach versehentlich anziehe. Wenn ich mir da noch einen Kaffee mache, plötzlich sitzen die schon bei mir im Wohnzimmer und kommen dann an und erzählen mir was von Craft Beer und so.
Mickey Beisenherz im Bann des Bösen.
Ja. Es ist fantastisch, die Koro Drogerie ist wunderbar, sie haben fantastische Produkte, sie sind auch transparent, das heißt, also man bescheißt da niemanden der Bauern vor Ort. Es ist einfach, ich bin wirklich Fan, ich sag es, wie es ist.
Die Koro Drogerie.
Die Verpackungen sind auch transparent, man sieht, was man da hat.
Stimmt, das stimmt.
Ich hab nämlich 800 Gramm gefriergetrocknete Erdbeeren, das ist so ein 2x2 Meter Paket.
Ja, das ist...
Weil die ja nichts wiegen.
Ja, das stimmt. Ja, mein Kumpel Loffi hat bei sich in der Küche, weil der auch Koro bezieht, der hat riesige Behälter voll mit Nüssen, Paranüsse, was nicht, also unfassbar, wirklich. Es gibt auch so getrocknete Früchte, so getrocknete Ananas, getrocknete Mangos und so. Die snackt er so weg. Ich meine, da ist natürlich Fruchtzucker drin, deswegen sieht er auch aus, wie er aussieht. Aber ja, was guckst du denn so, Mike?
Ach, nur so.
Ja, ist halt so.
Ich höre euch zu. Ja. Einfach. Schön.
So, jetzt machen wir 12 Minuten Werbung für Koro.
So. Aber sie vielleicht, haben auch für 30 Sekunden bezahlt. Ja.
So, vielleicht an dieser Stelle korodrogerie.de. Koro möchte nämlich Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel werden. Was es dort alles gibt, habt ihr, ich würde sagen, in liebevoller Kleinarbeit gerade gehört von Mickey Beisenherz und auch von Lukas.
Ja.
Insofern geht dorthin, korodrogerie.de, überzeugt euch selbst. Und nehmt 5% Rabatt auf alle Artikel mit dem Code MML.
Ja, vom Marktführer für haltbare Lebensmittel zum Marktführer von unhaltbaren Thesen. Hier ist wieder Fußball MML.
Sehr schön.
Und müssen wir, ich weiß, viele unserer Hörer werden mir schreiben und sie werden mich hassen, weil wir haben sie jetzt wochenlang in Ruhe gelassen, aber müssen wir nicht ganz kurz mal ganz intensiv über die Entwicklung von Mainz 05 sprechen. Zum Ende der Hinrunde punktgleich mit Schalke 04. Bo Svensson hat ja nach dem Hinspiel, könnt ihr euch noch erinnern, wie es ausgegangen ist, nach dem Hinspiel in München übernommen. Da haben die Mainzer ja zur Pause auch 2-0 geführt.
Und dann 2-2, ne? Nicht,
ja, die Bayern haben 5 Tore geschossen. Das 2-2 für Mir San Mir Fans.
Haben die, ach, das war das, aber irgendwie.
Die haben die richtig in der zweiten Halbzeit die Rache des Kahn. Haben sie einfach noch 5 Tore geschossen. Ich glaube, Lewandowski 3-mal oder so.
Weil es gab doch auch ein Spiel, da haben sie 2-0 auch zurückgelegen und dann ging es noch 2-2 aus. Aber es war gegen Bielefeld, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, das war
da gab es ja so ein paar Stolper, aber man muss einfach nochmal sehen. Die Mainzer kommen aus einem 2-5 in München, wechseln dann den Trainer, Bo Svensson kommt. Verliert, glaube ich, sogar die ersten 3 Spiele.
Ja, das war,
und dann kommt der Turning Point, sie gewinnen 3-2 gegen Leipzig. Und seitdem haben sie sich so weit nach oben gearbeitet, dass sie in der Rückrundentabelle Vierter sind und damit vor Borussia Dortmund stehen.
27
und
Punkte haben, oder so, ne?
Ich glaube, sie haben irgendwie 21 am Stück, auf jeden Fall genug. Sie hatten mal so wenig wie Schalke, was ja immer ungefähr so zwischen 9 und 12 ist, und haben jetzt genug, dass sie zumindest im Abstiegsrennen der Favorit auf die Rettung sind.
Ja, es ist erstaunlich, ne? Welche Dinge man verändert, um dann da diese Wende zu schaffen. Und es ist wieder ein Beleg dafür, wie wichtig Psychologie im Fußball ist. Denn es gibt ja nur eine Person, die wirklich sehr aktiv ins Geschehen eingreift. Das ist der Trainer Bo Svensson, der natürlich aufgrund seiner Mainz-Historie die Spieler, die alle ja mit dem Mainz, was wir kennen, ja überhaupt nichts mehr zu tun haben, aber darauf einspüren kann, sagen kann, wie wichtig es ist, für Mainz zu spielen, was das bedeutet, woher die kommen, was die sind. Und dann hast du aber auf den Rängen, hast du Martin Schmidt als Sportdirektor und dann Heidel als Gesamtverantwortlichen, die diese, ich benutze den Begriff mal wieder, aber es stimmt ja halt einfach auch, diese Vereins-DNA mitbringen. Und plötzlich sind da Menschen, an denen man sich orientieren kann, an denen man sich ausrichten kann, die plötzlich so eine Art Rückgrat mitbringen, da wo vorher einfach so eine Breiigkeit war, wie wir sie von anderen Vereinen wie Schalke oder auch dem HSV in der Endphase immer kannten, wo halt einfach niemand wirklich ansprechbar in dem Sinne war, niemand für den Verein stand. Und das haben die sich jetzt zurückgeholt. Denn Heidel oder Schmidt haben ja jetzt so explizit ja jetzt erstmal keine direkte Wirkung auf die Mannschaft, aber die entsteht dann auf die Art.
Musst dir da reingrätschen. Ist das derselbe Christian Heidel, der von der Sportbild noch eine 15-prozentige Mitschuld am Abstieg der Schalker bekommen hat? Und auf den wir mächtig draufgekloppt haben.
15 ist 0-4!
Nicht nur als er in dieser Schalke-Doku vor dem Gazprom-Emblem saß vor der Arena, sondern eben auch, weil er extrem viele schlechte Entscheidungen getroffen
hat. Aber da siehst du halt eben auch, dass das Zusammenspiel dann halt eben auch ein anderes ist. Ne? Im Falle von Mainz gibt's da halt eben eine Historie. Da gibt's ein Grundvertrauen in das Gelingen. Und das hattest du bei Schalke natürlich in dem Sinne nicht, weil da alles auf Null gesetzt wurde. Und er kam halt einfach zu einem Zeitpunkt, wo bei Schalke die Weichenstellung auf einen negativen Lauf wohl schon längst geschehen ist. Und er hatte auch nicht die Kompetenz, das muss man auch klar sagen, dem dann etwas entgegenzusetzen. Während bei Mainz offensichtlich eine tiefe Sehnsucht nach Substanz, nach Geltung da war. Und die kam dann halt mit vor allen Dingen mit Heidel, aber auch mit Schmidt zurück. So dieses Gefühl, wir sind wieder eine Art Verein. Wir sind mehr als einfach nur irgendwie ein Zusammenschluss von ein paar Profifußballern, bei denen jeder im Großen und Ganzen nur schaut, dass er selber einigermaßen klarkommt. Plötzlich hast du wieder ein Team, einen Verein.
Als wir gefragt haben, wo es anfing, schief zu gehen bei Schalke,
ja,
bekam ich eine Sprachnachricht von einem gemeinsamen königsblauen Freund, der sagte, der Moment, wo es schief ging, war, als Tönnies dem Autoverkäufer Heidel die Schlüssel für Schalke 04 überreicht hat. Und diesen Satz, den fand ich großartig und den habe ich immer bei mir behalten. Und dann ist doch die Frage, ist der Mainz-Heidel eben nicht der Schalke-Heidel, weil es wie bei Spielern, die nur bei einem bestimmten Verein funktionieren,
ja,
oder in einer bestimmten Liga, liebe Grüße an Giovanni Federico, es gibt ja, oder Poldi ist immer Köln, es gibt ja ganz viele Beispiele,
ja,
von Spielern, die gehen raus in die Welt, funktionieren nicht, kommen zurück und schießen direkt wieder Tore.
Arthur Wichniarek, möchte ich daran erinnern.
Ja, zum Beispiel.
Schöne Arthur.
Aber ja, vielleicht gibt es ja auch Sportdirektoren, die nur mit kein Geld umgehen können und nicht mit Komplettgeld.
Ja,
ja, ernsthaft.
Ja, ja, absolut.
Da, pass auf, da mache ich den Thilo Mischke, steh auf und klatsch.
Nee, ernsthaft. Also ich glaube, es ist wirklich, dass du dann plötzlich irgendwie 140 Millionen soll er ja verbrannt haben.
Ja, ja.
Hat ja mal die Bild, glaube ich, zusammengerechnet, dass du einfach der bessere Mann bist für kein Budget, weil du da schlauer, kreativer bist.
Absolut.
Und halt mit dem...
Naja, so viel Geld machst halt auch ein bisschen Bräse. Ne?
Ja.
So.
Du meinst am Überfluss gescheitert.
Ja.
Ja,
ich glaube, dass das gibt.
Ja.
Und ich glaube auch übrigens, was wahnsinnig wichtig ist beim Thema Mainz 05, oder das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig auch letztlich dieser Kabinenschwur ist. Weil das war der Moment, wo ich wirklich dran geglaubt habe, als ich Martin Schmidt im Interview gesehen habe, ich glaube bei Sky, und er diesen schönen Satz gesagt hat, irgendwie: Wir wissen nicht, wie das hier ausgeht, aber wir haben uns eine Sache versprochen. Wir werden den geilsten Abstiegskampf aller Zeiten liefern.
Mhm.
Und das ist dann wieder DNA, das ist dann wieder Kabinenschwur, das ist irgendwie eine Einheit, die zusammen einfach, sich etwas quasi in die Hand verspricht und dann eben auch liefert.
Wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, das hört sich toll an und das sieht ja auch toll aus. Das ist jetzt der, und man erzählt es gern, weil der Kabinenspur und so, nur ich glaube, 99 von 100 Kabinenschwüren gehen halt komplett in eine Buchse und werden dann auch nicht weitererzählt, weil diesen Kabinenspur hast du natürlich jede Woche.
Darüber sprechen wir ja dann auch nicht.
Ja,
aber
nicht.
Muss man nicht einfach sagen, weil du gerade Kabinenspur sagst, er ist ja, Bo Svensson ist, so ist es zumindest in den Interviews überliefert worden, vor dem Spiel in die Kabine gegangen und hat gesagt, es sind zwar die Bayern, das ist genau das, was Micky immer fordert, wenn der BVB zum Topspiel fährt, in die Allianz Arena. Geht doch da raus und habt mal Bock und habt nicht schon die Hosen voll.
Genau.
Und Bo Svensson hat gesagt, wenn wir uns auf jeder Position voll reinhängen, dann lasst uns dieses Spiel genießen, wir spielen gegen die Besten und wenn wir alles aufs Feld bringen, dann können wir uns auch mit denen wirklich messen und ihnen vielleicht sogar den Schneid abkaufen. So sind die rausgegangen mit, ey, es kann schief gehen, aber wenn wir alles geben, kann, ist eine Überraschung auch drin.
Ja.
Und dann muss man ganz klar sagen, er hat ihnen natürlich ein neues, und jetzt pass auf, Mainz Set verpasst. Das ist ja klar. Was man übrigens auch daran sieht, er hat, glaube ich, 10 oder 12 Minuten vor Schluss gewechselt und er hat Onisivo vom Platz geholt, seinen Stürmer, und hat den umarmt, geherzt und mit dem gejubelt an der Seitenlinie, als hätten sie schon gewonnen. Also als wäre das Spiel schon durch. Und er hat aber, und das fand ich ganz bezeichnend, für Onisivo nicht einen Innenverteidiger oder einen Sechser gebracht, sondern mit Glatzel noch einen, also wieder einen Stürmer. Also er hat positionsgetreu gewechselt, hat gesagt, wir spielen weiter nach vorne. Ich hole jetzt den Stürmer nicht runter, um abzusichern. So, ich hole den runter, weil er sich müde gelaufen hat. Ich setze aber wieder vorne einen rein. Das zeigt ja auch, mit welcher Attitüde Bo Svensson dann in so ein Spiel geht. Und das überträgt sich dann auch auf die Mannschaft.
So ist's.
Auf jeden Fall großes Kompliment an Mainz.
Ja.
Muss man mal sagen.
So weit sind wir gekommen, dass wir jetzt in diesem Podcast so viel über Mainz reden.
Ja.
Dankeschön.
Ja, ich habe das ja nur gemacht, damit die noch unten reinrutschen, aus härter Sicht. Die sollen mal zum Nachholspiel kommen und dann gucken wir uns das an.
So, interessanterweise müssen wir auch kurz einmal erwähnen, bekommen ja Frankfurt und Wolfsburg die Champions League Flatter.
Ja, naja, bei Frankfurt setze ich natürlich ganz klar auf den Rose-Effekt. So. Naja, ist ja so. Aus Dortmunder Sicht setzt natürlich, ja klar. Ja. Hm. Also, mir wäre es natürlich am allerliebsten, dass Wolfsburg aus den Champions League-Rängen fliegt und wir Dortmunder deren Platz übernehmen.
Das hört man etwas in Wolfsburg sehr gerne.
Ja, man glaubt es ja in Wolfsburg auch nicht, wenn man den markigen Worten von Jörg Schmadtke glauben darf. Was mir übrigens natürlich total gut gefällt. Ich liebe das ja, wenn jemand sich, gerade Schmadtke, ich mag Schmadtke ja sehr, wir alle mögen Schmadtke. Ja. Er sagte, ich habe mir das Restprogramm angeguckt. Glaube ich nicht, dass die dann noch
aber
die
Miki, aufholen. Aber Miki, ich habe mir das Restprogramm auch anguckt. Weißt du, wie das aussieht von beiden Teams?
Ja, nicht
das
gut.
Das ist ja so geil. Was? Nein, es ist so irre. Er sagt, wenn ich mir deren Restprogramm so angucke.
Ist das ziemlich genau das Gleiche, ne?
Ist genau das Gleiche, außer dass sie die einen spielen gegen Union, die anderen gegen Leverkusen. Also, die müssen beide gegen Leipzig und Mainz.
Ja.
Und dann muss, glaube ich, Wolfsburg muss halt gegen Union spielen und Dortmund am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Das ist der einzige Unterschied. Und daraus aber so eine Gleichung abzuleiten.
Also Prognosen im Zusammenhang mit MML immer schwierig. Aber Union, letzter Spieltag.
Also ich glaube, der Unterschied ist einfach, die haben jetzt Union, dann Leipzig-Mainz und Dortmund hat, glaube ich, Leipzig-Mainz-Leverkusen.
Spielt nicht Mainz am letzten Spieltag gegen Frankfurt? Ist das nicht so? Ich meine, die spielen am letzten Spieltag gegeneinander. Gucke ich direkt mal. Naja,
es ist ja auch gleich.
Wir haben ja gerade über Frankfurt geredet und Frankfurt, das ist ja jetzt naheliegend. Also der ganz klassische Journalismus ist natürlich jetzt, dass man natürlich sagt, die Frankfurter, die kriegen jetzt den Rose-Effekt. Die sind jetzt genauso im Abschwung begriffen, wie es Gladbach gewesen ist, als der Trainerwechsel verkündet wurde. Das kann natürlich totaler Blödsinn sein. Ist aber natürlich nicht gänzlich unrealistisch, wenn du als Spieler jetzt mitbekommst, okay, es ist vielleicht dann doch ein bisschen viel Erosion auf einmal. Also Hübner, Bobic und Hütter weg. Das kann sein, dass das ähnlich wie bei Gladbach auch am Anfang gar nicht so eine riesige Rolle für dich als Spieler spielt. Du sagst, ich gehe jetzt aufs Feld, aber dann hast du halt zwei Spiele, die nicht so gut laufen und plötzlich setzen dann so psychologische Prozesse ein, dass du das Gefühl hast, du redest dir selber ein und denkst, ist das vielleicht, macht das, so in bester Landsmanier, macht das etwas mit mir? Übrigens spielt Frankfurt am letzten Spieltag gegen Freiburg.
Und zum nächsten Spiel gegen Mainz. Zurück zum Thema.
Ja.
Also
ich weiß nicht mehr, haben wir überhaupt ein Thema?
Na, wir waren gerade beim Thema Champions League und der Frage, ob es der BVB noch schafft oder
ob
nicht.
Ob Frankfurt den Platz frei
räumt. Wie würde es euch denn gehen?
Ja.
Ihr lauft da vorne weg. Dritter und vierter Platz.
Ja.
Und seid euch schon relativ sicher.
Ja.
Weil die Dortmunder sind ja weit weg. Mhm. Und plötzlich spürst du den Atem der norwegischen Lokomotive hinterher.
Ja.
Der da einfach angewalzt kommt.
Ja.
Weil er hat sich mal 7 Spiele Pause gegönnt.
Ja.
Und jetzt ist er wieder da. Also es ist doch absoluter Wahnsinn. Wenn du weißt, jetzt marschieren die Dortmunder wieder mit Haaland. Haaland zieht sie von vorne, so wie Lewandowski und Müller, sonst den FC Bayern. Die Lokomotive und du hörst, die näher kommt. So, das macht doch auch was mit dir. Du merkst, bei dir klappt nicht alles so ganz gut.
Ja.
Seit Hütter den Abschied bekannt gegeben hat, haben sie mehr verloren als gewonnen. So, die Wolfsburger zollen jetzt, glaube ich, auch einer Saisontribut, wo sie weit über ihren Möglichkeiten gespielt haben, viele enge Spiele auch gewonnen haben, sich viel auf die Defensive verlassen konnten. Das ist im Moment nicht mehr so richtig der Fall. Also sie bekommen jetzt Gegentore und können es offensiv nicht mehr ausgleichen, trotz und obwohl sie Wout Weghorst im Team haben mit 20 Saisontoren, darf man ja auch nicht unter den Teppich fallen lassen. Aber denen geht so ein bisschen die Kraft aus. Mhm. Und von hinten kommt die Planierraupe.
Ja.
So, was machst du? Also hast du es den Wolfsburgern ja angesehen. Die wussten ja gar nicht, was sie gegen diese Physis von Haaland machen sollen.
Ja, ja. Das Problem ist halt immer, also speziell wie eigentlich bei beiden, aber nehmen wir mal ruhig Frankfurt. Du hast halt dann irgendwann diesen Kipppunkt, wenn du plötzlich viel zu verlieren hast. Am Anfang ist es halt so bei Frankfurt, bleiben wir mal bei Frankfurt, es läuft halt einfach super. Du spielst toll, du bist berauscht und dann geht das einfach immer weiter. Plötzlich bist du auf Platz 4 und es läuft trotzdem immer noch gut. Und dann gibt es vielleicht diese eine kleine Zäsur, die dich zum Nachdenken bringt. Und dann merkst du plötzlich, dass du auch mittlerweile wahnsinnig viel zu verlieren hast. Wir haben ja unlängst am Wochenende noch, Mike und ich, über Dortmund gesprochen, die gegen Real Madrid damals 4-0 gewonnen haben. Und das Rückspiel war fürchterlich. Fürchterlich. Die Beine waren schwer. Nichts klappte mehr. Sie haben damals, glaube ich, 0-3 verloren. Es war ganz knapp. Sie waren ganz knapp davor, rauszufliegen. Und das ist jetzt auf die Saison gesehen. An diesem Punkt ist jetzt Eintracht Frankfurt. Die sind jetzt an einem Punkt, wo sie einfach auch sehr, sehr viel zu verlieren haben. So, ich will diese ganzen Beeinträchtigungen durch Hübner und durch Hütter und so mal am Rande. Aber ich glaube, die blicken jetzt gerade darauf, dass das, was sie jetzt gerade geschaffen haben, ihnen auch wieder durch die Hände zerrinnen kann. Und das ist jetzt wichtig, da psychologisch nochmal ganz andere Prozesse durchlaufen zu lassen, dass du das nicht wieder verlierst. Weil das kann natürlich passieren, klar, das geht so schnell. Und die Euphorie ist dann weg und es überwiegt dann doch eher wieder die Angst. Das ist es jetzt.
Und umgekehrt ist es ja so, siehe Borussia Dortmund, dieses Spiel war ja gegen Wolfsburg schon deshalb sehr beeindruckend, nicht nur, weil es extrem diszipliniert geführt worden ist und dann ja auch jeweils kaltschnäuzig in den Chancen, die dann da war, gab es dann halt eben auch den Abschluss. Aber es gab ja auch eine Schlüsselszene, ich glaube in der 50. oder 55. Minute, wo der in den letzten Wochen sensationelle Bellingham vom Platz musste. Das heißt, Borussia Dortmund hat über eine sehr lange Zeit in der zweiten Halbzeit nur mit 10 Mann gespielt und hat sich trotzdem genauso diszipliniert dagegen gestemmt, hat genauso weitergespielt. Es war eigentlich gar kein Unterschied zwischen 11 gegen 11 und 11 gegen 10 in diesem Fall.
Ja.
Und da hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so langsam dieser Wille und diese auch die psychologische Veränderung in der Mannschaft an sich, dieser Wechsel sozusagen von Favre, den mal jemand aus dem BVB-Umfeld als Valium-Lieferant irgendwie bezeichnet hat, dass das jetzt so offensichtlich so langsam eben auch Früchte trägt und dass man jetzt absolut da ist in der Phase, wo man es vielleicht nochmal retten kann, was man eigentlich im Gesamtverlauf der Saison sich kaputt gemacht hat. Und da ist natürlich so, das ist der Atem, den du im Nacken spürst, wo du weißt, es ist eben nicht mehr der BVB, der gerne mal dann auch irgendwie Punkte liegen lässt, gegen Köln verliert und ähnliches, sondern es ist plötzlich der BVB, der auch dem man auch zutraut, natürlich nächstes Wochenende auch in Leipzig zu gewinnen.
Aber es könnte auch wieder der BVB werden, der Punkte liegen lässt.
Ja, absolut. Aber sie sind halt gerade nicht die Mannschaft, die in Schönheit stirbt.
Ja.
Sondern die auch durchaus mal weiß, wie sie sich hässlich am eigenen Schopfe aus dem ganzen Schlamassel rausziehen kann. Und das, also so bei, als das Spiel, als Bellingham die gelb-rote Karte bekommen hat, dachte ich auch, wird das wieder so ein Spiel, was kippt? Aber dann springen halt in dieser Terzic-Mannschaft andere in die Bresche. Hier in diesem Fall der für mich extrem starke Modahut. Das ist nämlich genau, der bestätigt eine These, die wir vor Jahren schon mal hatten. Lass doch jemanden wie Dahut mal 5, 6 oder 8 Spiele am Stück spielen, so dass der nicht nach 70 Minuten immer schon Angst haben muss, dass er ausgewechselt wird, dass er nach einem oder zwei schlechten Spielen weiß, dass er wieder auf die Tribüne muss, sondern der hat jetzt endlich mal den Rückhalt, der spielt. Und wer sich diesen Sezierpass angeguckt hat, der kriegt den Ball am 16. vorm 2-0, erobert den und spielt den sensationell in die Gasse, weil ganz ehrlich, die Lokomotive kann doch hinlaufen, wo sie will, wenn sie keinen Ball hat. Es muss ja zugeliefert werden. Die Kohlen müssen ja erstmal dahin reingeschippt werden. Und das hat Mo Dahoud halt perfekt gemacht, ja, in dieser Sekunde. Und er hat halt eben dann auch auf dieser 8 oder wenn er sich dann zurückfallen lässt, auf der 6 eine extreme Präsenz entwickelt. Das war ja immer unsere Theorie. Lass den ohne Publikum spielen, lass den mal durchspielen. Der kann doch alles. Wir haben es doch in Gladbach gesehen. Und dem hat Terzic auch wieder Leben eingehaucht.
Ja, das ist, glaube ich, sowieso einer der Spieler, die am meisten von dem Wechsel profitiert haben. Also unter Terzic hat sich ja Dahoud wirklich fantastisch entwickelt.
Ja, aber auch so vom brotlosen Künstler zu einem, der dann auch mal weiß, wann es angebracht ist, auch mal zu kämpfen. Genau. Und dann ja trotzdem in dem Moment, also die feine Klinge raus. Mhm. Also das war meine Beobachtung. Und dann noch, warte, eine Randbeobachtung noch. Ich glaube, es ist das erste Mal seit über 20 Jahren, dass Riedle wieder an einem Tor von Borussia Dortmund beteiligt war.
Das stimmt. Übrigens, netterweise, vielen Dank an die Kollegen in Augsburg. Netterweise ist während einer Aufzeichnung von Fußball MML eine Trainerentlassung bekannt gegeben worden.
Oh.
Heiko Herrlich ist nicht mehr Trainer vom FC Augsburg.
Ah.
Und es ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier ein Brüller wird und wir die nächste halbe Stunde darüber reden müssen. Übrigens fällt mir gerade ein, vielleicht wird aber Andreas Rettig auch Sportdirektor in Augsburg.
Aber ist der MML-Fluch mittlerweile so global und allumfänglich, dass wir letzte Woche aus Spaß sagen, wir mit Kauczynski seine Saison plant, hat es ja nicht anders verdient. Zack, Kauczynski entlassen. Ja, jetzt machen wir beim Daily aus Spaß die Gedichtsrubrik Heiko Herrlich. Zack, ja. Heiko Herrlich entlassen. Ist ja, ey, wir sind ja wirklich, wie heißt deine Figur, Micky? König Merdas, ne?
Ja, König Merdas, ne? Was er anfasst, wird zu scheiße.
Ja, ja. Markus Weinzierl auf jeden Fall übernimmt bis zum Saisonende, um das auch noch hier an dieser Stelle zu sagen.
Ach Gott, ja, die Älteren werden sich erinnern. Ja, Markus Weinzierl.
Die schlechten Nachrichten für die Schalker reißen nicht ab, ne? Ja, also, erst ist der Abstieg.
Mit seinem Gehensee-Beispiel. Jetzt kommt das wieder.
Erst steigst du ab. So. Dann musst du sehen, dass Heidel in Mainz funktioniert. Dann kriegst du selbst als Sportdirektor Matthias Schober um die Ohren. Also man muss mal so auf Schalke, was die für ein Gefühl für Historie bitter, auch haben. Ne? 20 Jahre nach den 4 Minuten im Mai.
Ja.
Matthias Schober, dessen Name für immer damit verbunden sein wird, weil er den Rückpass aufnimmt als Leihgabe von Schalke für den HSV. Dieser Matthias Schober, der also diese 4-Minuten-Meisterschaft durchaus mit zu verantworten hatte, ist jetzt Sportdirektor auf Schalke. Und kurz danach kommt GMC Weinzierl zurück. Ey, das ist wirklich
ja, immer nicht
das,
so
das Abstieg wegen. Ja, aber zurück in die Bundesliga. Aber ja. Was hört das Martyrium denn nie auf? Die verhöhnen uns an allen Ecken und Enden.
Ja. Ja, wobei, wenn man jetzt.
Der Verhöhner.
Wenn der Verhöhner. wobei, wenn die Schalker sich jetzt. Wobei, wenn die Schalker, nur damit die Schalker beruhigt sind, die ehemaligen Schalke-Trainer alleine nur in dieser Saison keinen Job mehr finden dürfen, ja, dann wird es natürlich wirklich verdammt dünn. Da muss man auch fairerweise sagen.
Dann spürt man es auch am Arbeitsmarkt.
Ja.
Im Fall von Schalke.
Aber habt ihr das nicht so empfunden, als ich plötzlich die Meldung sah, Matthias Schober wird Sportdirektor. Jetzt mal völlig losgelöst von seiner Qualifikation für den Job, seinen eigenen. Und das maße ich mir nicht an zu bewerten. Aber ich finde schon, das 20 Jahre nach der 4-Minuten-Meisterschaft durchzuziehen, ist entweder Absicht, Kalkül oder einfach komplette Ignoranz der eigenen Geschichte.
Egal ob Job bei Schalke oder dieser Rückpass, am Ende ist doch immer die Frage, wie ist er denn da rangekommen? Ne? So. es tut sich nichts. Wollen wir ganz kurz noch über die Jagdszenen auf Gelsenkirchen reden? Auch übrigens eine gewisse Abkoppelung vom gemeinen Fan seitens der Verantwortlichen merkt man auch daran, dass sie es für eine gute Idee halten, in dieser Situation, vor allen Dingen in dieser Situation, eine körperliche Nähe herzustellen zwischen Schalker Spielern und Schalker Fans. Zu glauben, dass es eine gute Idee sei, in dieser ganz speziellen Situation die Spieler nah an erzürnte Fans heranzuführen, damit die sich Zitat wahrscheinlich, mal was anhören können. Also das ist ja, damit geht das doch schon mal los. Und damit will ich nichts rechtfertigen von dem, was da diese, wie sagt man dann so gerne, sogenannten Fans gemacht haben. Aber zu glauben, ist eine gute Idee, da zu sagen, ja, geht mal da ein bisschen näher ran, da könnt ihr euch mal was, das ist doch auch schon, da geht's doch schon eigentlich los, oder?
Naja, umgekehrt kann man natürlich auch argumentieren und sagen, sie stellen sich, das hat wenigstens Eier, ne? Also herzugehen und zu sagen, ich stelle mich den Fans. Aber also im Grundsatz hast du natürlich recht, dass das möglicherweise auch ein Stück weit erwartbar gewesen sein konnte. Aber im Grundsatz aber ist
das hat
ja
das immer, das hat doch immer so, aber so einen grenzreligiösen Kasteiungsgedanken. Die stellen sich dann dahin und können sich dann beschimpfen lassen, so dass das dann
damit fängt. Das ist ja die Nummer.
Also
das
ist doch aber gerade auf Schalke sowieso extrem verbreitet. Dieses natürlich leben die diesen Verein und natürlich ist Schalke Religion und ich verstehe auch jeden Ärger und jede Wut über die letzten 2,5, 3 Jahre, vor allen Dingen jetzt die letzten 18 Monate, wo man sagt, das ist nicht, was macht ihr mit meinem Verein und ihr lebt das nicht und küsst nicht irgendwie das Wappen und so, kommt da, singt nicht das Steigerlied, das seid ihr nicht, ihr lebt nicht für uns als Verein, vor allen Dingen nicht für uns als Fans, ihr habt mit uns als Fans, wir sind der Verein, ihr als Spieler habt es nicht verstanden, was Schalke 04 bedeutet. Das ist das eine, ich kann den gesamten Furor verstehen, aber es gibt doch eine Grenze und das hört ungefähr kurz nach der Aktion in der Kurve aus, wo sie die Spieler hinzitiert haben und die mussten die Binde zurückgeben.
Genau.
Ja. Genau. Bis dahin gehe ich alles noch mit. Alles, was danach kommt, hat nichts mehr mit Fansein zu tun.
Genau.
Ja, und
du bist halt knietief im Fundamentalismus.
So. Und da gebe ich dir dann zu Recht, gebe ich dir auch total recht, Micky. Das ist dann auch der Moment, da muss man mit denen auch nicht mehr reden. Also wenn die gerade beschriebene Linie von Lukas überschritten ist, irgendwo hört's ja auch auf. Also die Art und Weise, entweder man redet anständig und vernünftig, oder man lässt es halt, weil nur weil man Fan eines Vereins ist, hat man ja noch lange nicht das Recht, Menschen, Klammer auf Spieler in diesem Fall, Klammer zu beleidigen, zu beschimpfen, sie zu bedrohen, von diesen Jagdszenen ganz zu schweigen, also von körperlicher Gewalt ganz zu schweigen. Ja. Aber ja schon das Beschimpfen, das Beleidigen und das Bedrohen ist ja schon eine Ebene, wo man sich immer denkt, und das darf man jetzt, weil man Fan ist.
Und das sind ja absurderweise dieselben, die dann abends die Tagesschau gucken oder wahrscheinlich eher die Sat.1-Nachrichten und dann den Kopf schütteln, wenn sie irgendwo in Teheran mit dem Schlappen auf irgendwelche Bilder kloppen und irgendwelche Sachen verbrennen und sagen, ja, die haben sie ja wohl nicht mehr alle. Wo du sagst, na ja, also streng genommen, also das ist halt absurd, absurd. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Das macht man natürlich in Frankfurt geordnet hinterm Stadion.
Ja, aber das ist doch genauso. Das schlägt doch, also das Hinteregger-Interview in seiner österreichischen Begrenztheit schlägt doch in dieselbe Kerbe. Wir arbeiten, also ich kann mich erinnern, ich mache das jetzt 15 Jahre, Journalismus. Ich habe lange bei 11 Freunde mitgearbeitet und so. Und wie lange probieren wir schon sozusagen dagegen zu wirken und sagen, es gibt eine Glorifizierung natürlich, Althauer, Hooligans und so.
Ja.
Aber das darf nicht Teil des Fußballs sein. Dieses, ihr kennt ja Green Street Hooligans und diese ganzen Filme. Wenn sich Millwall und der Henker,
The Firm und wie sie alle
dann irgendwo auf der Wiese treffen und so. Was hat das mit Fußball zu tun?
Ja, nichts.
Eigentlich fühle ich mich auch so durch die gesamte Ultra-Debatte, weil es eine klare Abgrenzung gibt. Ja. Da gibt es Hooligans. Das ist auch etwas, was man so aus den 80ern und 90ern noch mit rübergenommen hat. Jetzt gibt es Ultras, die ja wirklich eben nicht Hooligans sind, was ja viele beim DFB auch lange nicht verstanden haben.
Ja, genau.
So,
genau.
Wir haben so eine Abgrenzung hinbekommen, dass wir gesagt haben, das eine sind Bekloppte, die den Fußball instrumentalisieren und sich dann auf der Wiese die Zähne ausschlagen.
Ja.
Das hat aber mit dem Fußball nichts zu tun. Und das gehört eben auch nicht zu einer Fußballkultur. Und das gehört auch nicht zum Stadion dazu. Es gibt dann wahnsinnig guten Film, der heißt, glaube ich, 66-67, müsst ihr mal nachgucken, über die Hools von Eintracht Braunschweig, die sich dann irgendwo zwischen Braunschweig und Hannover mit ihren Gegnern, mit den Erzfeinden aus Hannover auf der Wiese an einer Autobahnraststätte.
Bin mir wirklich nicht sicher, ob ich das jemals gucken möchte.
Ja, es ist ein herausragend guter Film, es ist ein Spielfilm.
Okay.
Pass auf, den packen wir in die Shownotes. Und Da gibt es dann einen Kollateralschaden, weil eine Familie auf dieser Raststätte zwischen die Fronten gerät.
Okay.
Und das erklärt das sehr, sehr gut, weil Fußball ist ja auch nicht erst seit 2006, die Welt zu Gast bei Freunden und so, ist ja auch ein Familienerlebnis geworden. Es ist ja auch etwas...
Vor allen Dingen in Leipzig.
oder im Langnese-Fanblock. Aber es ist ja etwas, so das gehört nicht zu dem Fußball dazu, wie er sich entwickelt. Und sich dann hinzustellen, also auf der einen Seite die Jungs, die meinen, sie müssten dann Marc Uth an der Geschäftsstelle verfolgen und körperlich angehen, was sowohl zwischenmenschlich als auch strafrechtlich einfach total nicht zu tolerieren ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite geht so ein Hinteregger hin, der dann aussieht, als würde er direkt vom Hof seines Onkels kommen. So, ja, mei, so, komm, die haben sie ein bisschen auf die Fresse gehauen. Was soll da schon passieren? Sie haben was zu berichten, ich kann dazu ein Interview geben und die hat ein bisschen Spaß. Also dieses Mindset verstehe ich nicht.
Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich kann ich mich nicht dafür begeistern, wenn sich irgendwelche Dullis sich hinterm Stadion oder auf Rastplätzen was auf die Fresse hauen. So, das ist natürlich ein bisschen, also nichts könnte weiter von mir entfernt sein. Die Grundhaltung von Hinteregger kann ich insofern aber verstehen, dass er halt einfach mit den Schultern zuckt und sagt, ja, das ist halt einfach, was willst du da machen? Es ist halt einfach, it is what it is. Die sind halt einfach behämmert und das passiert und es wird es immer geben und diese gewisse Ungerührtheit gegenüber den Unabänderlichkeiten im Profifußball, die kann ich in gewisser Hinsicht schon nachvollziehen, weil sich das natürlich niemals ändern wird. Das ist wie, es ist so quasi die andere Seite des, im Fußball regiert das Geld. Also die zwei Enden. Auf der einen Seite regiert das Geld, auf der anderen Seite regiert die Dummheit. Und so wie wir mit den Schultern zucken, wenn es um Champions League oder Super League geht, gibt es halt einfach auch diese, von mir aus auch diese gewaltvolle Dummheit, die man natürlich grundsätzlich vor Kameras nicht tolerieren sollte, weil man immer gut daran tut, wenn man sich dagegen ausspricht, aus den unterschiedlichen Gründen, unter anderem, dass da auch Leute zwischen die Fronten geraten, die sich eben nicht zum gegenseitig verkloppen, verabredet haben. Aber
idealerweise sollte man sie auch ohne Kamera nicht tolerieren, aber
das ist ja völlig klar. Aber das ist ja was mich persönlich, wahrscheinlich ist es einfach auch das, meine tiefe Abscheu, wenn jemand sich vor einer Kamera äußert, dass er dann halt einfach 24 Stunden lang einmal im Netz durchgenudelt wird. Wahrscheinlich ist einfach das, dass es mich einfach zutiefst ankotzt.
Aber
dass
sie haben es ja gar nicht gesendet.
Bei Twitter,
das reicht schon.
Ja. Aber bei Twitter geht's natürlich rauf und runter. Und dann darf jeder nochmal seinen selbstgerechten Zorn abladen. Und das, obwohl gerade man mit Jan-Josef Liefers noch gar nicht durch ist, denkst du halt auch immer so, Leute. Ja.
Ich verstehe auch das, was du sagst, aber wenn die Fäuste fliegen, kann deine Antwort kein Schulterzucken sein. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht der Fußball, den ich mir wünsche.
Ja.
Und deswegen, viel schlimmer fand ich es aber aus journalistischer Sicht, wenn die jetzt aktuelle Sportschau hat mittlerweile mit einem Bild von Hinteregger nur die Tonspur veröffentlicht. Mhm. Weil sie aus rechtlichen Gründen dürfen sie das Video irgendwie nicht zeigen.
Ja.
Müsst ihr mal gucken online. Und der Field-Reporter von der ARD fragt auch nur so halbherzig nach. Wie meinen Sie das? Ach so, ja, so sehen Sie das? Ja gut, dann danke fürs Gespräch.
Mhm.
Statt sozusagen mit derselben Haltung, wie wir sie jetzt natürlich ausgeübt und mit Videobeweis an den Tag legen, aber zu sagen, Herr Hinteregger, ist das jetzt ernst? Wollen Sie darüber nicht nochmal nachdenken? Also so, da hat mir auch so ein bisschen die journalistische Sorgfalt gefehlt, da mal vielleicht wirklich nachzufragen, statt nur, ach so, sehen Sie, also ich paraphrasiere jetzt, so sehen Sie das? Ach so, das ist ja auch, ja gut, dankeschön.
Nicht jeder Sender kann Ecki Häuser beschäftigen. Das ist da,
das,
hat man da.
Das ist allerdings auch richtig.
Ja,
das ist auch wirklich. Ich hätte das Material einfach gelöscht und hätte gesagt, komm, ey, der soll Fußball spielen und alles ist gut.
Ich habe nochmal nachgeschaut für alle, die jetzt keine Lust haben, nochmal LOL zu schauen auf Amazon. 66-67 Fair Play war gestern mit Fabian Hinrichs, Christoph Bach, Maxim Mehmet und Fariadi.
Ach, okay.
Wirklich ein herausragender Film.
Ja.
So. Interessanterweise ist ja auch, du hast übrigens völlig recht, einfach löschen. Also das ist ja der Punkt. Also weil das ist ja auch so eine Strebernummer, ne? Weißt du, wie früher die in der Klasse irgendwie einen beim Klassenlehrer angeschwärzt haben. So, also das Interview führen und es nicht senden. Ja, aber dann sag's doch auch nicht.
Ja,
also dann, was soll das?
Ja.
Also entweder entweder sendest du es,
ja,
oder du hältst einfach die Klappe und genau, denkst, ach komm.
Genau. Ja, ich finde auch, weil wie viel Blödsinn wird vor Kameras geäußert, und das muss dann, du musst ja den Scheiß dann auch nicht senden, dann lösch es halt einfach und sagst, das ist wirklich, da tut sich niemand einen Gefallen, so ein Zeugs da in Umlauf zu bringen.
Ja. Aber noch besser ist, die Schlägerei, über die sie gesprochen haben, also über die Hinteregger gesprochen, gab es ja auch nie. Also das muss ich jetzt nochmal als wichtige Info dazugeben. Die Polizei, also man hörte ja wohl immer mal wieder Sirenen,
ja,
weil wir keine Zuschauer gibt, hört ja man ja mittlerweile alles, was um Stadion passiert.
Ja.
Und die hatten die Fangruppen schon vorher getrennt, haben 80 Frankfurter nach Hause geschickt, okay, und haben die Leverkusener umgeleitet. Das heißt, wir reden die ganze Zeit über ein Zitat zu einer Schlägerei, die nie stattgefunden
Schattenboxen
hat.
Schattenboxen in Frankfurt,
so
quasi.
Ja, genau. Ja. Und dann noch eine Sache, um eine kleine Lanze noch für Hinteregger zu brechen, der wirklich, ja, eine sensationelle Saison spielt für Eintracht Frankfurt. Wir wünschen uns ja auch immer Typen und, ja, Leute, die sozusagen auch mal gegen den Strich Interviews führen. Ich finde nur, das ist ein schmaler Grat, das muss ich aber irgendwie die Waage halten zwischen, ja, ey, der Typ ist geil und der hat seine eigenen Gedanken und wir können schon noch kritisieren, wenn der klassisch Bullshit erzählt.
Klar, also,
ja,
also erstens hat, jetzt mal ganz unabhängig von der Thematik, hat jeder das Recht, irgendwann auch mal Bullshit zu erzählen und auch mal dann irgendwie sich zu vergaloppieren oder sonst was. Das macht ihn ja noch nicht zu einem schlechten Menschen.
Nein, ich finde, und das knüpft natürlich an viele Diskussionen von diesem Wochenende. Natürlich hat jeder das Recht, Bullshit zu erzählen. Und jeder hat auch das Recht, von mir aus auch quantitativ wirkmächtig zu sagen, hör mal, das ist Unsinn, weil. Mhm. So, was natürlich aber nicht geht, und das passiert ja immer wieder, ist, dass das Zweite, was dann schon kommt, Arschloch, Trottel, Wichser, Vollidiot, Berufsverbot, die ganze Scheiße. Ja. Und du kommst auf die Art und Weise nicht weiter und du wirst auch bei dem, in Anführungsstrichen, Angesprochenen, um es mal vorsichtig auszudrücken, niemals für einen Erkenntnisgewinn sorgen, weil halt einfach schon lange dicht gemacht wird. Niemand hört gerne einen Widerspruch, der beginnt mit, jetzt pass mal auf, du mieses Arschloch.
Obwohl man sagen müsste, alles dicht machen ist ein sehr, sehr guter Hashtag für das, was Hinteregger in dieser Saison leistet bei Eintracht Frankfurt.
Dabei ist es nicht alles dicht machen, sondern, ja, seit Jahren so Social-Media-mäßig alles schlicht machen.
Das ist richtig. Ja, das so stimmt auch.
So, ne? Können wir jetzt mal
nach Hause gehen?
Ja,
ja, ja.
Das reicht doch jetzt, ja, ne?
Ja. So. Und im
alles Schicht machen. So.
Das ist Gelsenkirchen.
Ja, das stimmt.
Schicht im Schacht machen. So. Wir machen auch Schicht im Schacht, oder?
Ja, wir machen einfach, wir bleiben alle sitzen,
ja,
gesittet und verabschieden.
Ich werde jetzt mal dieses Manscape von dem Herrn Löcker, das werde ich mal ausprobieren. Ich bin ja auch in einem Alter, also mit meinem langen Sack. Da gehen wir nicht. Ich habe auf der Unterseite von meinem Sack ist ja mittlerweile alles kahl, weil der schleift ja auch ein bisschen auf dem Boden von der Umkleidekante. Was denn? Das ist ja bei älteren Leuten so. Ist ja einfach der Sack sehr lang. Ja, es ist.
Kult-Podcaster rasiert Gaga-Moderator.
Und Sack ist wie so eine Schalke-Saison, kann sehr, sehr lang werden.
So, ich packe jetzt meine Sachen zusammen. Verweise nochmal auf MML Daily, jeden Morgen, kurz und kompakt, eure Dosis Fußball-MML. Abonnieren nicht vergessen.
Und wer möchte und es noch nicht getan hat, ich habe als kleine Hörprobe das Vorwort der Zeitlupen online gestellt mit eurer Hilfe. Auch da mal schauen bei uns auf dem Kanal.
Es tut sich einiges.
Das ist doch toll, oder?
So.
Und es war schön, euch mal wieder zu sehen. War schon ein bisschen her. Mike, genieß noch deine Geburtstagswoche.
Mach ich. Ich feier jeden Tag.
Ich weiß.
Ja, weil ich habe so viele Freunde. Ich habe so viele Freunde und du kannst ja immer nur einen sehen. Deswegen muss ich mehrere Tage feiern.
Ich verstehe das total. Corona ist die letztgültige Legitimation für Geburtstagswoche. Genieß es, mein Freund.
Mach ich.
Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.